Willkommen zur fünften Nacht, die Nacht der Geburt. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. So erzählt es das Lukasevangelium im zweiten Kapitel. Ich denke, wenn ich das lese, an die vitalen Bilder, die Rembrandt und andere niederländische Meister gemalt haben. Mit einer jungen holländischen oder flandrischen Mutter und einem robusten, gesunden, runden Jesuskind, die so wenig gemeinsam haben mit den ätherisch zarten Madonnen, die die Gotiker vor goldenem Hintergrund thronend dargestellt haben. Bei den Holländern lebt und atmet eine ganz irdische Frau in der fröhlichen Kraft, die eine Mutter und ihr Kind verbindet und zusammenhält. Sie hält es an ihrer Brust am richtigsten und wichtigsten Platz, den es für ein Kind in dieser Welt geben kann. Und sie ist glücklich, nicht in der himmlischen Entrücktheit der Heiligen, sondern leibhaft und irdisch, wie Mütter aller Zeiten und Länder glücklich sind über den Füßchen und Händchen, dem schlafenden Gesicht und dem atmenden Körperchen eines gedeihenden Kindes. Oft beugt sich ein glücklicher Josef über das liebenswerteste Bild, das es für Väter zu sehen gibt. Ich höre ein Wiegenlied der Kobo an der Goldküste. Gott hat es mir geschenkt, dass ich mit ihm spiele. Gott hat es mir geschenkt, dass ich es am Rücken trage. Gott hat es mir geschenkt, dass ich mit ihm spiele. Trüg ich Gold auf meinem Rücken? Wahrhaftig, ich trüge nichts. Kleidete ich mich auch mit Dumasi-Stoffen, wahrhaftig, mein Gewand wäre nichtig. Schmückte ich mich mit Zuzu-Wahu-Perlen, wahrhaftig, mein Schmuck wäre fahl. Gott hat es mir geschenkt, dass ich mit ihm spiele. Meine große Tasche nehme ich mit mir und das Kind auf meinen Rücken. So schreite ich nach Agogo zum Markte. Ja, das ist meine Herrlichkeit. Gott hat es mir geschenkt, dass ich mit ihm spiele. Eigentlich müsste es möglich sein, die verängstigten und gemütskalten Menschen unserer Tage zu heilen, indem man ihnen gibt, was man einem Säugling gibt. Man müsste sie stillen an einer warmen Brust, man müsste sie im Arm halten und zärtlich streicheln, und man müsste ihnen all das nachreichen, was an ihnen versäumt worden ist durch eine spröde Pädagogik, alle die Liebkosungen, alle die Küsse, die ihnen nicht gewährt worden sind, all das freundliche Anschauen, das Liebesspiel und die Worte der Zärtlichkeit. Es ist gut, dass dies heute besser verstanden wird als zu der Zeit, als die Kinder waren, die heute erwachsen sind. Denn Gottes Geist wird leiblich durch die Liebe, und der Leib des Menschen wird durch die Liebe geistig. Der Leib des Menschen erwacht aus seiner Stummheit, wo ihm Liebe begegnet, er fängt an zu antworten, zu reden. Er wird seinerseits fähig, einen anderen Menschen zu berühren, zu lieben, ihm zu zeigen, wie nah er ihm sei. In der Liebe wird Gottes Geist Leib. An einem Geburtstag und Weihnachten ist ja nichts weiter als dies, erinnern wir uns an unseren eigenen Anfang. Wir versuchen, ihn besser und deutlicher zu sehen. Vielleicht verstehen wir dabei unseren seitherigen Weg besser, vielleicht auch kommen wir dabei einigen Irrtümern unseres Lebens auf die Spur. Und wenn uns ein Glück widerfährt, dann finden wir den Mut, in unseren späteren Jahren einen neuen Anfang zu riskieren. Wer sich etwas Gutes tun möchte, der hilft dem Kind in ihm selbst, dass es leben und träumen darf. Er wird mit ihm zusammen träumen und spielen und darüber zu Zeiten die ganze Welt vergessen. Er wird danach dieser Welt besser gewachsen sein. Rudolf Otto Wiemer hat einmal den Traum eines solchen Kindes beschrieben. Ich will groß sein. Ich will mir ein Haus bauen aus Luft und einen Garten machen aus Löwenzahn. Lieder sollen darin wachsen, die ich jeden Tag esse. Ich will reich sein wie ein Kuckuck, dem der ganze Wald gehört. Und ich will viele Kinder haben, die schicke ich in die Schule, damit sie den Krieg verlernen und wissen, wie man ein Gewehr aus Lachen macht und eine Kugel aus Wind und einen Vater, der nie fortgeht. Ein Kind ist uns geboren, erzählt die Weihnachtsgeschichte. Ein Kind, das in unserem Leben erwachsen werden will, damit wir glücklicher sein und unser Leben sinnvoller finden könnten. Je älter wir werden, desto wichtiger wird das Kind in uns. Es soll in uns leben, damit wir unser Leben nicht in der Hölle führen. Wir haben ja alle den holden Anfänger, der wir einmal waren, noch in uns, verängstigt vielleicht, stumm geworden. Den sollten wir im Arm halten, dem sollten wir in die Augen schauen und sein Schlaf, sein Lächeln und seine Tränen sollten uns wichtig sein. Zu der Zeit, als der erwachsene Jesus in Galiläa lehrte und davon sprach, was in den Menschen geschehen muss, damit das Reich Gottes kommt, da rief einmal eine Frau aus der Menge dazwischen: Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, von der du getrunken hast. Jesus nahm das Wort auf, hielt das Bild vom Leib der Mutter und dem darin entstehenden Kind fest und antwortete: Ja, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Lukas 11. Eine Frau begeistert sich wie in einem Rausch an dem Gedanken, wie es wäre, hätte sie ein Kind nach der Art dieses Jesus. Und Jesus antwortet: Ja, das ist es. Das kann in dir geschehen. Wenn mein Wort in dich fällt und du es bewahrst, so dass es in dir Raum findet und wächst, dann entsteht in dir ein Kind, ein neues Wesen, ein neuer Mensch. Dieses Kind aus Gott, das aus dem Wort hervorwächst, beginnt im hörenden Menschen zu leben. Es wächst heran und wird am Ende erwachsen, fügt später Paulus an, so erwachsen wie Christus selbst, und sein Leben reicht hinüber in das ewige Leben des neuen Menschen bei Gott. Nichts kommt es am Ende so sehr an, als darauf, dass wir dieses Kind bewahren, schützen, mit ihm reden, uns von ihm führen lassen und den alten Menschen, der wir sind, immer wieder zurücktreten lassen, bis dieses Kind unser eigentliches Wesen geworden ist, die Tochter oder der Sohn Gottes, die jüngere Schwester des Christus oder sein jüngerer Bruder. Im Lauf unseres Lebens begleitet uns immer deutlicher die Frage, was mit unserer Seele geschieht, wenn wir nicht mehr auf sie achten können. Was mit uns geschieht, wenn unser Geist und Wille ihre Kraft verloren haben, wenn der Rest Mensch, der wir sind, nicht mehr arbeiten, nicht mehr sprechen, nicht mehr glauben, sich nicht mehr erinnern kann. Wo wird am Ende die Würde des Menschen sein, der für sich selbst und für die anderen einmal etwas gewesen war? Sie wird nirgends mehr sein, wenn sie nicht in den Augen Gottes bewahrt ist. So sagte Angelus Silesius: Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. Was geschieht an unseren äußersten Grenzen? Nur das eine, dass Gott den Menschen in uns hütet, den er gerufen hat. Darum hängt so vieles daran, dass wir einmal im Leben einen Ruf hören, der uns wirklich angeht, eine Stimme, die uns wirklich meint. Dass wir sie heraushören aus den vielen Stimmen und ihr nachgehen, wohin immer sie führt. Denn dieser Ruf, dieses leise, folge mir nach, dieses leise, lass das und komm, dieses irgendwann in uns fallende Wort weckt in uns den neuen, den anderen Menschen, der bleibt, wenn der alte zerfällt. Ich lebe, sagt Paulus, aber nun, seit jenem Tag vor Damaskus, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist nun der Sinn meines übrigen Lebens, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Das Lied »Gelobet seist du, Jesu Christ«, sagt es unüberbietbar einfach. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Ein anderes legt uns unsere Antwort in den Mund. Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit, aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu, selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippen, so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. Das wäre das eigentliche Weihnachtsereignis, nicht, was in Bethlehem geschehen ist, sondern, dass durch den Mann, dessen Geburtstag wir feiern, in uns selbst ein Neuanfang geschieht, der dem Entstehen eines Kindes gleicht. So entsteht in uns der Mensch, der wirklich aus Gott ist. Der Mensch, den auch die Fehler und Versäumnisse eines ganzen Lebens nicht zerstören können. Der Mensch, der am Ende das arme und karge Erwachsenen-Ich ablöst und ersetzt. Am Ende sind wir wieder die Tochter oder der Sohn Gottes, als die wir gedacht sind. So Meister Eckhart. Wir feiern Weihnachten, auf dass diese Geburt auch in uns geschieht. Wenn sie nicht in mir geschieht, was hilft sie mir dann? Gerade, dass sie auch in mir geschieht, darin liegt ja alles. Eine schöne Nebenwirkung dieses Gedankens ist dann, dass in uns die Gelassenheit wächst, von der Psalm 131 so spricht. Herr, mein Herz will nicht Geltung und nicht Macht. Meine Augen schauen nicht nach Ruhm und nicht nach Reichtum aus. Ich gehe nicht mit großen Plänen um und nicht mit Träumen über Dinge, die über mein Vermögen gehen. Ich sinne nicht über Geheimnissen und nicht über Rätseln, die mir zu wunderbar sind. Ich habe mein Herz stillgemacht und Frieden ist in meiner Seele. Wie ein gestilltes Kind, das bei seiner Mutter schläft, wie ein gesättigtes Kind, so ist meine Seele still in mir. Es ist keine Romanze, was das Weihnachtsevangelium erzählt, sondern eine Episode aus der Geschichte einer brutalen Welt, in der Kinder geliebt und getötet, ernährt und verlassen, umhegt und verstoßen werden. Jesus, dessen Geburt wir begehen, wird als erwachsener Mann sagen, im Kinde tritt den Erwachsenen Gott entgegen. In dem Maß, in dem der Erwachsene das Kind schützt, begreift er, wer er selber ist. In dem Maß, in dem er die Machtlosigkeit des Kindes ehrt, findet er den Gott, der ohne Macht kommt. In der Tat, die so oft gesprochene, gehörte, gespielte, gemalte und besungene Weihnachtsgeschichte hat unsere Welt noch kaum verändert. Das war die fünfte Nacht. Morgen kommt die sechste Nacht. Dann geht es um die Nacht des offenen Himmels. Bis dann, bis morgen und bleibt behütet bis dahin.